sondern auch ein Dürsten nach dem lebendigen Gott, der doch selbst die Quelle, der Ursprung alles Lebens ist. Hier steht der Beter als ein Dürstender vor uns, den sie Sehnsucht nach Gott verzehrt. Und sein Gebet entspringt seiner ganzen Person, nicht nur die Seele, sondern auch der Leib, der ganze Mensch ist hier beteiligt an diesem Verlangen nach Gott. Und es geht ihm nicht um die Gaben Gottes. Es heißt hier, dich suche ich, dich, du Gott, in Person, deine Liebe. Wie weit ist dieses leidenschaftliche Dürsten von unseren konventionellen Formen der Frömmigkeit entfernt? Dieses existenzielle, sich ganz auf ihn werfen. Und dann kommt in dieser notvollen Situation in der Wüste dieser überraschende Satz: Du machst mich satt und glücklich, wie bei einem Festmahl. Der ist in der Wüste, wir haben heute gehört, wie trocken es da ist. Du machst mich satt und glücklich. Und dann bricht Jubel durch. Dann bricht Jubel durch. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. Im Psalm 131, nächste Folie, betet David: Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Er ist zur Ruhe gekommen, gestillt. Das ist es, was unsere Seele braucht. Nahrung, Zuspruch, Nähe, Schutz und Gehaltensein. Das brauchen wir im tiefsten. Dabei kommt unsere Seele zur Ruhe. Dabei tankt sie neue Kraft. Und das will Gott uns schenken. Ich will noch einen Moment auf diese Ruhe eingehen. In wie vielen Tagen hat Gott das Universum geschaffen und die Erde und die Pflanzen und die Tiere und den Menschen? Also es war keiner dabei. Um das nochmal zu sagen, es kann keiner davon berichten. Wir haben eine rückwärtsgewandte Prophetie in 1. Mose 1 und darauf will ich eingehen. In 6 Tagen. Zuletzt wurde der Mensch geschaffen zusammen mit dem Vieh. Am 6. Tag. Aber als ein Wesen, das Gott irgendwie ähnlich ist. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und als Frau. Der Mensch ganz aus Erde wie die Tiere und dann aber auch wieder ähnlich wie Gott. Hat Gott die Welt nicht in 7 Tagen erschaffen? Nächste Folie bitte. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und dann geht es weiter in 1. Mose 2. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und dann ein Vers weiter heißt es in überraschender Weise: Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Wie jetzt? 6. Tag, 7. Tag. Die Vollendung der Schöpfung geschah also erst am 7. Tag. Die Vollendung der Schöpfung. Wie? Was ist denn da noch geschehen? Er hat doch geruht. Ich versuche mal, in diesen Bildern weiterzudenken. Der 7. Tag war der 1. Tag im Leben des Menschen. Gott ruhte von seinen Werken. Er hatte Zeit, um Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Dafür hat er sie gemacht, ihm ähnlich, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Da zeigte Gott dem Menschen seine großartige Schöpfung und teilte seine Freude darüber mit ihm. In Exerzitien habe ich mal ein Bild gekriegt von einer Skulptur an der Kathedrale von Chartres, wo der Schöpfer seinem Geschöpf die Welt zeigt. Und es ist diese weite, weite Armbewegung. Hier, das alles für dich. Du sollst herrschen und dienen und gut gebrauchen und pflegen und dafür sorgen. Das alles. Gott zeigt dem Menschen seine Schöpfung. Er nimmt den Menschen mit hinein in das göttliche Gespräch der Dreifaltigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. In 1. Mose 1, 26 heißt es, so lasset uns Menschen machen, Plural, uns. Gott, der Schöpfer, ist im Plural, schon bei der Schöpfung. Wie der Mensch im Plural ist, der Mensch, den gibt es nur als Mann und Frau. Gott ist Plural und wir haben so häufig so große Probleme damit, Dreifaltigkeit. Der Mensch, den gibt es auch nur im Plural, als Mann und Frau. Er macht den Menschen ihm ähnlich. Am siebten Tag ruht Gott nicht, weil er so erschöpft war, sondern da wird der Mensch aus dem Tierreich heraus berufen, Gottes Gesprächspartner zu sein. Das erst macht ihn zur Krone der Schöpfung, diese göttliche Berufung. Und diese Ruhegemeinschaft ist Gott heilig. Es ist die Sabbatruhe. Ich habe früher schon mal darüber länger gepredigt. In diese vertraute Gemeinschaft lädt Gott die gefallene Menschheit ein, die Rebellen. Er sehnt sich nach uns. Adam, wo bist du? Adama heißt Erde. Also Adam, du Erdling, ich vermisse dich. In unserem Text, Psalm 63, sehen wir, wie der Mensch David sich nach dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott sehnt. Und so sendet Gott seinen Sohn aus dem Geschlechte Davids zu uns. Dieser wird Fleisch, Erde wie wir. Der Gottessohn wird Erde wie wir. Mit dem Auftrag, uns nach Hause zu lieben. Gott will uns mit am Tisch haben in der Ewigkeit. Aber doch schon jetzt auch Gemeinschaft mit uns haben durch seinen Geist. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Er will eine Gemeinschaft mit uns haben. Falls es jemand hier oder zu Hause an den Übertragungen gibt, der diesen Ruf Gottes noch nicht gehört hat, Gott ruft dich in die Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus ruft die Jünger einzeln in seine Nachfolge. Du folge mir nach. In die Beziehung Tag und Nacht mit ihm. Das ist unsere Berufung. Als Jesus von den Pharisäern eine Falle gestellt werden sollte mit der Frage, welches ist das höchste Gebot, antwortete er in Matthäus 22, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem Verstand, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und wichtigste Gebot. Das andere lasse ich jetzt einfach mal weg, ganz bewusst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Titel meiner Predigt heute ist, unsere Berufung ist die Liebesgemeinschaft mit Gott. Das ist unsere Berufung. Dafür hat er uns gemacht. Dazu hat er uns herausgerufen aus dem Tierreich in die Gemeinschaft mit ihm. Ich möchte im Folgenden einiges zitieren aus einem Buch, das meinen Horizont deutlich erweitert hat. Das ist dieses Buch von Thomas Harry, von der Kunst, sich selbst zu führen. Der zweite Teil dieser Predigt basiert sehr deutlich auf diesem Buch. Ich will mich da nicht mit falschen Lorbeeren schmücken. Dieser Thomas Harry ist verheiratet, Vater von drei Kindern, Pastor der reformierten Kirche in der Schweiz, Fachdozent am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau, Buchautor von mehreren Büchern mit vielen Auflagen, sehr erfolgreich, und er ist Referent auf Tagungen und er ist geistlicher Begleiter von Führungskräften. Ich gehe davon aus, dass es ihm nicht langweilig ist. Er zitiert dort in diesem Buch Dallas Willard. Und ich zitiere: Die wichtigste Voraussetzung für gutes Leiten und Verkündigen ist, dass wir ein überfließendes Gefäß sind, erfüllt mit einer tiefen Zufriedenheit durch die Begegnung mit Gottes Wort und durch das Verweilen in Gottes Gegenwart. Erstens Begegnung mit Gottes Wort und zweitens Verweilen in Gottes Gegenwart. Er sagt, das beeinflusst alles, was wir tun und wie wir es tun. Thomas Harry formuliert dann für sich daraus: Meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Ressource, um ermutigt arbeiten und Menschen dienen zu können. Es ist eine Seele, die von der persönlichen Begegnung mit Christus herkommt und deshalb mit Zufriedenheit gestillt, mit Vertrauen und Liebe gefüllt ist. Und das gilt nicht nur für sogenannte Leiter, sondern für jeden von uns und für jede von uns. Immer beide Geschlechter gemeint. Ja. Die Frage an uns ist, leben und arbeiten wir mit einer unterversorgten Seele? Das ist zentral. Für jeden von uns. Wenn das nämlich so ist, wenn wir mit dieser unterversorgten Seele leben und arbeiten, dann erwarten wir von unseren Aufgaben, von unserer Leistung oder von Menschen, dass sie unseren inneren Hunger stillen. Wenn wir es nicht von Gott haben, eine gestillte Seele, dann erwarten wir es von den Menschen oder von dem, was wir leisten. Gute Rückmeldungen, Gelingen, Erfolg sollen uns das Gefühl des Angenommen- und Versorgtseins vermitteln. Unser Tun ist dann weniger ein Geben, sondern ein Bemühen, etwas zu bekommen. Wir dienen, ja schon, aber zumindest sekundär uns selbst. Wir handeln mit einer ständigen Erwartungshaltung, bringt mir diese Aufgabe oder dieser Mitmensch die Anerkennung und Bestätigung und Aufmerksamkeit, die meine Seele braucht. Ihr merkt, hier läuft was schief, und zwar ziemlich schief, richtig ungut. Ich erwarte plötzlich von Menschen, dass sie meine Seele füllen. Thomas Harry stellt sich deshalb immer wieder folgende Fragen. Lebe und arbeite ich gerade mit einer gefüllten, einer halbleeren oder ziemlich entleerten Seele? Und von wem oder was erwarte ich heute, dass meine Seele gefüllt wird, dass ich motiviert und ermutigt bin und mit Zuversicht beschenkt werde? Deshalb lautet sein Kernsatz: Die Gestaltung meines geistlichen Lebens bzw. meiner Spiritualität, die dafür Raum schafft, meine Seele zu sättigen, gehört darum zu den zentralen Anliegen meiner Selbstführung. Das ist zentral. Das beeinflusst alles, was wir tun und lassen. Wenn es um die Versorgung unserer Seele durch eine kraftvolle Spiritualität geht, dann haben wir eine Verantwortung zur Selbstfürsorge. So fordert Paulus, der Mentor, den jungen Timotheus auf, sich von den Worten des Glaubens zu nähren, von den Worten des Glaubens, von seinem Wort letztlich, zu nähren, nicht vom Brot allein. Und sich zu trainieren, dort heißt es, übe dich in der Verehrung Gottes. Übe dich. Exercise. Exerzitien. Hier wird das Wort Gymnazo gebraucht, habe ich gelesen. Wie ein Sportler Gymnastik treibt, um seinen Körper, seine Muskeln, seine Beweglichkeit zu trainieren. So soll Timotheus dies auch im Blick auf sein Glaubensleben tun. Es geschieht nicht von alleine. Er soll es trainieren. Es ist eine Anweisung von Paulus, seinem Mentor. Natürlich ist es Gott selbst, von dem alles kommt, was uns erneuert und belebt. Aber wir sind aufgefordert, in die Stille zu gehen, die Stille auszuhalten. Die Stille auszuhalten. um dieses Erneuertwerden durch seinen Geist zuzulassen, in uns willkommen zu heißen und aufzufangen wie ein Stück Land, das den Regen in sich aufnimmt, der es fruchtbar macht. Psalm 63, dort steht es wie ein ausgedörrtes, trockenes Land. Wir brauchen seinen Geist, der uns ausfüllt, der uns fruchtbar macht. Und jetzt will ich was Grundsätzliches sagen zu diesem Thema geistliches Leben. Wir wissen alle, dass es eine zentrale Rolle in unserem Leben spielt. Und dennoch haben wir häufig so Motivationsschwierigkeiten dazu. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Nicht nur mir, glaube ich. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr hier. Es ist uns so klar, dass das geistliche Leben zentral wichtig ist. Aber wir erleben es nur so selten als eine Kraftquelle, durch die Gott unsere Seele ernährt und versorgt. Vielleicht hilft es, wenn man versteht, welchen Anliegen unsere Spiritualität dient. Vielleicht entstehen daraus auch die nötige Freude und die Motivation, die eigene Beziehung zu Christus bewusst zu gestalten. Dazu muss ich verstehen, was Gott in unsere Spiritualität, in unser geistliches Leben hineinlegen möchte, was er konkret tut und bewirkt, wenn wir still werden und uns im Gebet innerlich für ihn öffnen, welche Spuren Gott dabei in unserem Leben hinterlässt. Und ich muss auch kennenlernen und ausprobieren, so über die Jahre meines Christseins, welche praktischen Möglichkeiten mir helfen können, damit meine Spiritualität lebendig und abwechslungsreich bleiben kann. Hier kann geistliche Begleitung eine große Hilfe sein. Unsere innere Einstellung, wie wir über christliches Leben denken und was wir uns davon erhoffen, entscheidet letztlich darüber, welchen Stellenwert wir unserer Gottesbeziehung im Alltag geben und ob wir sie als ein Versorgtwerden unserer Seele erleben oder nicht. Auch wenn man bei Leitenden, Gemeindeleitern nachfragt, bei engagierten Christen, dann sagen sie häufig, ja, ich finde kaum Zeit zur Stille. Ich finde kaum die Zeit, meine Beziehung mit Gott zu pflegen. Dann heißt es so, Zitat, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Oder Kierkegaard sagt, derjenige, der ich sein möchte, grüßt wehmütig denjenigen, der ich bin. Große Diskrepanz, tiefer Graben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ich möchte einige Gründe dafür nennen, für diese Diskrepanz. Ich vermeide die Auseinandersetzung mit mir selbst, denn im Gebet vor Gott mich öffnen, mich für Fragen öffnen, die das Innerste betreffen, ich fürchte die Dinge, die dann hochkommen könnten. Oder ich halte keine Stille aus. Alltagsfragen, Wünsche, Pflichten nehmen so viel Raum in mir ein, dass ich mich kaum davon lösen kann. Versuch doch mal still zu werden und das innere Gespräch abzuschalten. Ihr merkt, wie schwer das ist. Das geht gar nicht. Es sind dauernd die Filme, die sich da abspielen. Setzt euch mal 5 Minuten hin und versucht ganz still zu werden, sodass das innere Gespräch aufhört. Ihr werdet große Mühe haben, ganz große. Die Mönche trainieren das über Jahrzehnte. Es wird uns nicht einfach in den Schoß gefallen. Oder ich kann nichts machen. Ich kann nicht nichts machen. Erinnert mich gerade an dieses Wort, ich kann nicht nicht kommunizieren. Ich kann nicht nichts machen. Vor Gott zur Ruhe kommen, auf ihn hören, ihn wirken zu lassen, fällt mir schwer, weil ich dabei meine aktive, bestimmende Rolle aufgeben muss. Weil ich so auf Leistung getrimmt bin, komme ich mir faul und nichtsnutzig vor, wenn ich nichts leiste. Letzter Gedanke. Ich habe Angst, mein Pensum nicht zu schaffen und dass ich in Zeitnot gerate, wenn ich stille Oasen in meinen Alltag einbaue. aus diesem Buch nehme ich folgenden Gedankengang auf, den ich richtig spannend finde. Der Soziologe Max Weber spricht oder sprach am Anfang des 20. Jahrhunderts von einer protestantischen Arbeitsethik als Nährboden, auf dem der Kapitalismus entstehen und gedeihen konnte, welcher einen wesentlichen Motor darstellt für die technische und kulturelle Entwicklung in der westlichen Welt. Eine protestantische Arbeitsethik. In Verbindung damit entstand ein neues Leistungschristentum. Sehr stark von der kalvinistisch-puritanischen Frömmigkeit geprägt, der folgende Gedanke. Zwar muss der protestantische Christ nicht den Himmel sich verdienen, er wird ihm aus Gnade geschenkt. Nach seiner gnädigen Annahme durch Gott ist es für ihn aber umso wichtiger, dass er sich seiner Erwählung und Rechtfertigung würdig erweist. Er soll tüchtig sein, für Gott sein Bestes geben. Er soll selbstlos sein, sein Einkommen zu vermehren soll dem Reich Gottes dienen. Er soll fleißig sein und sich selbst nichts gönnen. Diese Arbeitsethik wirkt prägend auch in unserer Gesellschaft nach, obwohl in ihr der Bezug zum Glauben ja weithin verloren gegangen ist. Für unsere Spiritualität bedeutet dies, dass es uns im Alltag schwerfällt, unser Arbeiten und Leisten loszulassen und vor Gott zu kommen. Bei ihm geht es nämlich um unser Sein, nicht um unser Tun. Nur zu sein und nichts zu tun, klingt für uns beinahe unanständig, nach faul sein und sich selbst genießen. Dabei sind wir ja anscheinend nicht produktiv. Und sowas erlauben wir uns selten. Wir sollten unsere Zeit ja schließlich nicht mit Dingen vergeuden, die nichts effektiv bringen. Ich kann euch erzählen, genau so bin ich geprägt worden in meinem Anfangschristsein. Genau so in Württemberg, als ich Christ geworden bin. Das war die Erstprägung in meinem Leben. Was haben wir gemacht? Ich will nicht ausholen, sonst die Zeit rast. Aber der Hammer. Wir haben einmal in den Sommerferien einen Hauskreis gehabt, so Ferienüberbrückungshauskreis. Und da konnte man zu allen möglichen Leuten, die einen Hauskreis haben, mal gehen. Und die hatten ein Ferienprogramm und da gab es einen Spielenachmittag. Da bin ich hingegangen. Am Ende des Nachmittags, frühen Abend, habe ich mich gefragt, sag mal, wir verdödeln hier die Zeit. Das kann doch nicht sein. Wir spielen hier, man macht nichts Sinnvolles. Wir datteln hier rum. Das war meine Denke. So geprägt war ich. Ich rede nicht von Sachen, die ganz weit weg liegen. Ich rede von mir auch. Wenn schon Spiritualität, dann aber bitte mit der Perspektive, dass unser anschließendes Tun besonders beflügelt wird und wir nach der Stille umso mehr schaffen können. Oder wir sprechen heroisch von einem Gebetskampf, bei dem wir Siege zu erringen haben. Aber einfach nur vor Gott sein, seine Gegenwart und Liebe genießen, ohne Aussicht auf mehr Power und Tempo danach, das klingt verdächtig, ja irgendwie sogar ungeistlich, egozentriert. Die Stille bei Gott genießen. Wundert es da, dass der Protestantismus vor allem Macher und fast keine Mystiker hervorgebracht hat? Uns regelmäßig und anhaltend in Gottes Gegenwart zu versenken, das erlauben wir Protestanten uns doch gar nicht. So sind wir Protestanten weithin von einer Lebenshaltung geprägt, die den reformatorischen Grundsatz allein aus Gnade über Bord wirft und längst verraten hat. Allein aus Gnade. Weit weg. Oft gibt es doch das Gefühl, gerade in Freikirchen, erst dann ein guter Nachfolger Christi zu sein, wenn wir uns dabei bis ans Ende unserer Kraft verausgaben. Und das ist dann doch bitte auch entsprechend sichtbare Ergebnisse und Resultate geben soll. Da ist sie da, die neue Werkgerechtigkeit, der wir Protestanten doch genau ausweichen wollten. Wir haben eine jahrhundertelange Imprägnierung mit bürgerlicher Leistungs- und Entlohnungsethik hinter uns und die werden wir nicht so schnell los. Ich weiß nicht, ob das hier irgendjemanden betrifft, keine Ahnung. Vielleicht einen weiteren Grund noch, den ich ganz wichtig finde, um ungestörte Zeiten mit Gott zu vermeiden. Wir haben ein tiefes Bedürfnis danach, wichtig und bedeutend zu sein. Hallo, jetzt müssten wir doch genau zu Gott rennen, der uns wertschätzt, der uns liebt, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und wir vermeiden es, zu ihm zu laufen. Aber dass wir in Gottes Augen unabhängig von unserer Leistung wertvoll sind, daran haben wir eben doch unsere Zweifel. Was würde das verändern in unserem Leben, wenn wir das glauben würden, dass wir geliebt sind, unabhängig von dem, was wir leisten und tun und können und wie toll wir sind. Und dann halten wir ein zweckfreies Sein vor ihm nur schwer aus. Dann brauchen wir Dauerbeschäftigung, um uns bedeutend zu fühlen. Viele Termine zu haben, ist dann für uns gleichbedeutend damit, eine gefragte Person zu sein. Ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich aber mit lauter Dingen beschäftigt bin, die mich wichtig erscheinen lassen, dann vernachlässige oder versäume ich die eigentlichen Aufgaben, die Gott mir aufträgt. Und dann werde ich die wichtigste Berufung versäumen, die Gott mir gegeben hat, nämlich aus der persönlichen Beziehung mit Christus zu leben, auf ihn zu hören und wirklich ihm zu dienen. Als Folge werde ich anderen nur wenig zu geben haben, weil ich selbst so wenig empfange. Ich werde unfähig sein, die Seelen der mir anvertrauten Menschen zu nähren, weil meine eigene Seele ungestillt bleibt. Und ich werde nicht glaubwürdig von Gottes Liebe reden können, weil ich selbst doch so leistungsorientiert lebe und handle. Das passt nicht zusammen. Thomas Harry formuliert deshalb für sich das Motto, dass ich ein in Gott eingesenktes, ich übersetze das, das heißt in ihm zur Ruhe, dass ich in ihm zur Ruhe komme und mich von ihm sättigen lasse. Dass ich dieses eingesenkte Herz, in Gott eingesenkte Herz habe, ist wichtiger als mein Leistungsausweis in unserer Stressgesellschaft. Das ganze Thema ist umkämpft, wir wissen das. Es ist ein geistlicher Kampf, der da dahinter steht. Es braucht eine klare Entschlossenheit, um diese Stille zu kämpfen, um dieses geistliche Leben zu kämpfen. Mein geistlicher Begleiter fragt mich immer wieder neu danach, wie es mir aktuell mit der Balance aussieht bei mir zwischen Vita activa und Vita contemplativa. Das heißt zu Deutsch, mein Tun und meinem geistlichen Sein vor Gott. Er fragt mich immer neu, fast jedes Mal, wie sieht es denn so aus mit der Balance? Ist es gedeckt, was du tust, durch das, was du bist vor Gott, in die Stille zu gehen, dich füllen zu lassen? Und wir sind ja so toll, wir schaffen sogar, unsere Liebesbeziehung mit Gott zu einer Leistung umzudeuten. Ich weiß nicht, ob ihr auch Christen kennt, die geistliche Übungen machen, weil sie meinen, bestimmte Dinge tun zu müssen, damit Gott zufrieden ist mit ihrem Glauben und sie segnen kann. Und wenn sie dann irgendwas, zum Beispiel Bibellesen, versäumt haben, dann haben sie ein schlechtes Gewissen und deuten die Dinge, die an einem solchen Tag schief laufen, als eine Bestrafung von Gott. Was für ein magisches Denken und was für krankmachende, irregeleitete Selbstkasteiungen aufgrund eines verkorksten Gottesbildes. Vielleicht können uns folgende Grundsätze davor bewahren. Erstens, meine Spiritualität ist kein Baustein zum Erfolg. Sie führt nicht automatisch zum Gelingen, zum Gemeindewachstum oder zu gut geratenen Kindern. No. Ich kann Gott mit meiner Spiritualität, meinem geistlichen Leben niemals beeindrucken, manipulieren oder zu irgendeinem Tun bewegen. Mein geistliches Leben ist kein Geschäft, sondern ein Ausdruck meiner Freundschaft mit Gott. Und meine Spiritualität beginnt auch niemals mit meiner Initiative, durch die ich dann Gott zum Handeln, Reden oder Helfen bewege. Nein, sie ist meine dankbare, anbetende, von meiner Hingabe geprägte Antwort auf sein reiches Schenken, sein Retten und Lieben. Das ist meine Antwort, das ist nicht meine Initiative. Er ist der Initiative, er beschenkt uns, er rettet uns, er liebt uns. Wir geben darauf nur Antwort. Und meine stille Zeit, mein Gebetsleben muss mir nicht prompt irgendwas bringen, zum Beispiel eine klare Antwort auf eine bestimmte Frage oder eine stimulierende Inspiration, positive Gefühle, Heilung, ein Durchbruch. Natürlich schenkt sie uns immer wieder auch solche Erfahrungen mit Gott. Doch diese sind unverfügbar, unwiederholbar und treten nach Gottes Zeitplan ein, nicht nach meinem oder unserem. Unsere Frömmigkeit besteht aus vielen kleinen Schritten des Gehorsams auf dem Weg der Nachfolge. Sie ist keine effiziente Methode, um schnell und leicht geistlichen Erfolg vorweisen zu können. Das geht gar nicht zusammen. Und ganz wichtig noch zum Schluss, meine Spiritualität gewinnt ihre Qualität nicht aus bestimmten Formen. Sie ist nicht dann gut, wenn ich bestimmte Methoden anwende oder dafür besonders viel Zeit investiere, sondern ihre Qualität besteht aus meiner inneren Haltung Gott gegenüber. Und ich möchte zum Abschluss darüber noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Er wünscht sich ein liebendes Herz, das seine unendliche Liebe beantwortet. Das ist schon alles. Er wünscht sich ein liebendes Herz. Liebe Gott, den Herrn, mit ganzer Kraft. Das ist das höchste Gebot. Das wünscht er sich von uns. Und es geht dabei um eine innere Haltung der Dankbarkeit, der Anbetung, der Ehrerbietung Gott gegenüber. Es geht um eine Herzenshaltung der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Bereitschaft, Korrektur anzunehmen und um ein tiefes, gelassenes, erwartungsvolles Vertrauen Jesus gegenüber. Ich vertraue dir. Mein Leben wird nicht zu kurz kommen. Du bist der Herr in meinem Leben. Wir haben es vorhin gesungen. Und dann gibt es Zeiten, die sind ganz schwierig. Ich vertraue dir, Jesus, dass du Herr bist, auch in dieser Situation, die so schwierig ist, die so notvoll ist. Es geht um ein inneres Verlangen, auf ihn zu hören und die Impulse seines Geistes wahrzunehmen, ihm nachzufolgen, ihn kennenzulernen, mehr und mehr, die Höhe, Weite, Tiefe, Breite, wir haben es auch vorhin gesungen, und seinen Willen zu tun. Es geht um die Bereitschaft, ihm zu dienen und uns von ihm in Aufgaben hinein senden zu lassen, die er uns zeigt. Das ist es, was Gott sich von uns wünscht, mehr als alles andere. Die Echtheit unseres Glaubens. Und dann gibt es Methoden und Formen. Darüber hat Toni das letzte Mal auch gepredigt. Die gute Gewohnheit, in der Bibel zu lesen, sie zu studieren. Ich nenne jetzt einfach ein paar Dinge. Mit Gott, mit Liedern und anderen kreativen Ausdrucksformen anzubeten, überhaupt zu beten, das heißt, das Gespräch mit ihm zu suchen, vom Stoßgebet bis zu längeren Zeiten des Dankens, der Fürbitte für andere Menschen oder Zeiten des hörenden Gebets. Dann dieses, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Natürlich ist das eine spirituelle Tat, klar, ist blöd, ne? Spirituelle Tat, was Blödes. Das ist ein gelebtes Glaubensleben, sage ich jetzt mal anders. Ist besser, ja, besser. Und in der Gemeinde mitzuarbeiten und Gott auf diese Weise zu dienen. Ja, vielleicht auch zu fasten für eine bestimmte Zeit, auf Nahrung oder anderes zu verzichten, um einem bestimmten Anliegen Ausdruck zu verleihen. Oder auch freiwillig auf einen Teil meines Einkommens zu verzichten. Ja, und dann gibt es noch hilfreiche Übungen wie Lectio Divina, Bibellesen mit allen Sinnen, Exerzitien. Es gibt eine große Zahl von Möglichkeiten. Wenn die Priorität klar ist, dass es um unsere Herzenshaltung geht und nicht um Methoden, dann ist alles gut. Und wenn es um die Frage geht, wie denn unsere Seele versorgt, gestillt werden kann, dann ist unser geistliches Leben die wichtigste Antwort und eine unverzichtbare Glaubenshilfe. Unsere Spiritualität ist der Ort, an dem wir Jesus Christus begegnen. Der Ort, an dem unsere Seele versorgt und gesättigt wird. Und von wo wir dann mit neuem Mut und Kraft und Motivation für unsere Aufgaben im Alltag ausgestattet werden. Ich komme zum Schluss. Wozu verbringen wir denn Zeit mit Gott? Wozu lesen und meditieren wir denn sein Wort? Weshalb besuchen wir denn den Gottesdienst? Ein wesentlicher Grund besteht auch darin, dass diese Formen der Spiritualität, sage ich jetzt nochmal, uns Gottes Gegenwart vor Augen führen, dass wir dadurch im Glauben gestärkt werden, dass er, Gott selbst, da ist, zu uns redet, uns im Abendmahl auf geheimnisvolle Weise begegnet und stets gegenwärtig ist als unser Herr und als Versorger unseres Lebens und unserer Seele. Und in der Stille, beim Verweilen in Gottes Gegenwart, erfüllt sein Geist den innersten Bereich unseres Seins, unseres Denkens, Fühlens und Trachtens. Dadurch geschieht Erneuerung, Transformation. Gott begegnen verändert Leben. Gott begegnen, ihm in der Stille begegnen. Dort passiert Transformation in den tiefen Schichten unseres Lebens. Was für ein Angebot von Gott. Amen.